SWR 2 Forum.
Die ignorierte Sucht, Alkohol und Medikamente im Alter. Der Verlust eines Lebenspartners, die Vereinsamung, das Schwinden der Lebenskräfte. Ältere Menschen haben zunehmend Drogenprobleme. Manche greifen zur Flasche, andere zu Tabletten. Durch die demografische Entwicklung wird sich das Problem Sucht im Alter deutlich verschärfen. Doch die klassische Suchtberatung hat das Thema bislang weitgehend ignoriert. Inzwischen wächst das Bewusstsein. Stetig, aber langsam. Im SWR2-Forum diskutieren der Soziologe und Gerontologe Frank Kotterer von der Caritas und der Demografie- und Altersforscher Professor Siegfried Weierer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit sowie die Altenpflegerin Viktoria Höfer von der katholischen Sozialstation Neckarstadt. Alle drei Einrichtungen sind in Mannheim beheimatet. Und die Gesprächsleitung hat Thomas Ihm. Frau Höfer, Sie haben den direkten Kontakt mit den Betroffenen. Sie betreuen Menschen in ihren Wohnungen. Und woran erkennen Sie, dass ein älterer Mensch die Kontrolle über Alkohol und Medikamente verliert?
Es ist ein Prozess, den wir einfach beobachten. Wir werden ja meistens gerufen, weil irgendein anderes Handicap, sei es pflegerischer Hinsicht oder derjenige kann nicht mehr einkaufen gehen, so einfache Dinge. Und dann beobachten wir einfach im Umfeld, wenn wir den Müll wegbringen, die leeren Flaschen entsorgen, beziehungsweise hatte ich eigentlich erst gestern einen ganz netten Vorfall. Wir kamen zur Medikamentengabe und die Abendmedikation nimmt die Patientin selbst. Hat sie gesagt, konnte ich nicht nehmen. Ich habe Viertel Rotwein getrunken, ja. Aber es standen zwei leere Flaschen da. Also das ist wirklich ein Tabuthema, wo wir dann auch ganz schwierig damit umgehen können.
Frank Kotterer von der Caritas in Mannheim, Sie sind gewissermaßen hier in unserer Runde das Bindeglied zwischen Praxis und Theorie. Mhm. So arbeiten Sie zum Beispiel in einem Projekt mit, das Helfern wie Frau Höfer über Fragen im Zusammenhang von Sucht und Alter informiert. Über dieses Projekt, Herr Kotterer, sprechen wir später noch genauer. Zunächst aber die Frage, wieso wurde dieses Problem, das Frau Höfer gerade geschildert hat, der Umgang mit Menschen, die in eine Alkoholsucht oder eine Medikamentensucht fallen, warum wurde dieses Problem überhaupt so spät erst erkannt? Fängt Ihre Arbeit jetzt erst an?
Also ganz klar, die Arbeit fängt jetzt erst an. Das Problem ist aber schon alt. Also da muss man schon davon ausgehen. Es wurde nur lange Zeit ignoriert. Ja, das wurde ignoriert von der Wissenschaft. Es wurde ignoriert von den Pflegediensten. Es wurde ignoriert sogar von der Suchtberatung selbst, von der Suchthilfe. Es ist immer so, wenn man jetzt die Frau Höfer hört, dass da zwei Welten aufeinandertreffen. Zunächst einmal ist es so, dass die Suchtberatung mit ihrer Intention Sucht und die Altenhilfe mit ihrer Intention, alten Menschen zu helfen, aufeinandertreffen. Und da ist die Fragestellung die, was weiß denn die Suchthilfe über die alten Menschen? Und was weiß die Pflegedienste bzw. die helfenden Kräfte vor Ort, was wissen die denn auch über die Sucht? Also von daher ist das ein zweischneidiges Glied und da geht es darum, so interdisziplinär vorzugehen, dass jeder von jedem partizipiert, Erkenntnisse hat, die dann gemeinsam im Praxisbereich auch umgesetzt werden.
Ich finde auch oft die Schwierigkeit wirklich für uns im Pflegedienst überhaupt etwas, was in der Gesellschaft ignoriert und verschwiegen wird. Da überhaupt einzugreifen, ist schwierig, weil die Menschen schotten sich ja auch ab und jemand von außen da mit reinzunehmen, das ist ja unsere Schwierigkeit.
Und da kommen wir gleich nochmal zum dritten in der Runde, den wollen wir nicht vergessen. Unsere Gesprächsrunde kommt aus Mannheim und das ist ein wenig dem Zufall geschuldet, aber auch der Tatsache, dass hier das ZI beheimatet ist, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Professor Siegfried Weierer ist hier zuständig für einen Forschungsbereich, der danach fragt, wie sich seelische Erkrankungen in einer älter werdenden Gesellschaft verbreiten bzw. verbreiten werden. Und dazu gehört eben auch unser Thema, das Thema Sucht im Alter. Herr Weierer, als Journalist neige ich gelegentlich zu drastischen Formulierungen. Also drastisch formuliert, tickt da eine Zeitbombe?
Da tickt eine Zeitbombe und zwar deshalb, und das wissen wir alle, dass die Anzahl älterer Menschen zunehmen wird, aus demografischen Gründen. Und dass damit, selbst wenn der Konsum oder die Abhängigkeitsraten gleich bleiben, wir mit einer größeren Anzahl von Suchtkranken rechnen müssen in unserer Bevölkerung. Gravierender ist jedoch, dass es zu einem überproportionalen Anstieg kommen wird, und zwar deshalb, weil die künftige Kohorte der Älteren, der 60-Jährigen und Älteren, eine andere Biografie hat als frühere alte Menschen. Sprich, Sie haben eine andere Biografie, was den Alkoholkonsum betrifft, nämlich Sie haben einen wesentlich höheren Durchschnittskonsum. Um eine Zahl zu nennen, zwischen 1950 und 1965 ist der durchschnittliche Alkoholkonsum von etwa 4 Litern pro Kopf Konsum reiner Alkohol angestiegen auf etwa 12 Liter. Momentan liegen wir bei etwa 10 Litern. Und just diese Altersgruppe ist mit diesem Konsummuster aufgewachsen, wird jetzt älter und wir werden überproportionale Probleme bekommen, was zum Beispiel den riskanten Alkoholkonsum betrifft, aber auch was ganz schwerwiegende Probleme betrifft, wie die Alkoholdemenzen.
Vielleicht noch mal eine kleine Zwischenfrage. Zentralinstitut für seelische Gesundheit, das ist ein fast schon poetischer Name. Bei der Caritas weiß ich, was ich mir darunter vorstellen kann, bei einer alten Station auch. Aber was macht ein Zentralinstitut für seelische Gesundheit, für die, die es nicht wissen?
Das Zentralinstitut für seelische Gesundheit ist zum einen ein psychiatrisches Krankenhaus, was die Kinder-Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie und auch Gerontopsychiatrie abdeckt. Und wo auch ein Schwerpunkt ist auf dem Gebiet der Suchtforschung, übrigens der einzige Lehrstuhl für Suchtforschung in Deutschland, den Professor Mann innehält. Aber dann ist das ZI auch ein Forschungsinstitut und da bin ich beheimatet. Es sind im Wesentlichen 3 Bereiche, Grundlagenforschung, klinische Forschung und Epidemiologie und Versorgungsforschung. Auf diesen 3 Säulen steht das Institut.
Wenn wir jetzt über Sucht im Alter reden, als ein neues Problem, ein Problem, wie Sie, Herr Kotterer, gesagt haben, das auch ignoriert wurde bislang, jetzt hoffentlich nicht mehr ignoriert wird, muss man zuerst eine sehr einfache Frage stellen und diese Frage stelle ich Ihnen dreien. Was heißt eigentlich Alter? Ab wann beginnt es? Von welcher Gruppe reden wir da eigentlich und was meinen Sie mit Sucht?
Ich als Gerontologe angesprochen, nehme mal das Alter näher in den Blick. Wir haben ja in der Gesellschaft gewisse Altersziffern. Ja? Die Gesellschaft definiert quasi Alter nach Nummern. Man ist 18, ist mal volljährig. Man ist 60, 65, das ist auch ein gewisses Alter. Vorbereitung auf den beruflichen Ausstieg. Also das sind alles Nummern, die zugewiesen werden, sagen aber nichts aus über das tatsächliche Alter eines Menschen. Wie das gefühlte Alter ist, darüber wird da keine Auskunft getroffen. Man muss immer nur sehen, die Gesellschaft nutzt diese Altersziffern. Von daher muss man da etwas Abstand nehmen. Man muss das Alter anders begreifen, nämlich individuell und sozusagen auch nach der individuellen Verfassung.
Aber so eine ungefähre Hausnummer ab 60, ab 70, ab 75?
Also wenn ich jetzt sage, das Alter fängt mit 55 an, dann werden viele Zuhörer vielleicht meinen, ach Gott, von daher... Man muss schon sagen, es gibt das mittlere Alter, das geht dann so mit 45, 50, 55, läuft das dahin. Und dann gibt's natürlich das höhere Alter, das sind dann die über 65-Jährigen, 70-Jährigen. Dann gibt's nochmal das vierte Alter, das sind die über 80-Jährigen. Und da sprechen wir nochmal von einer ganz anderen Dimension.
Wir tun das so einschätzen, in dem Moment, wo eine Altersgebrechlichkeit, ja, man kann nicht mehr so gut laufen, die Knochen tun weh, das ist bei uns... ein betagter Mensch, ja? Also ab 80 würde ich sagen, betagtes Alter. Aber die Hilfebedürftigkeit fängt schon viel, viel früher an, wo wir tätig werden. Wir haben junge Menschen, wir haben Patienten unter 40 schon, wo wir begleiten in medizinischer Hinsicht. Und auch da haben wir diese Suchtprobleme, die wir da immer wieder erkennen. Und deswegen also nur ans Alter, also wirklich kann man das eigentlich gar nicht mehr so binden.
Als Epidemiologe will ich einmal das Problem umreißen und ich beziehe mich mal auf die über 60-Jährigen in Deutschland. Das sind 21 Millionen Menschen, über ein Viertel unserer Bevölkerung. Und wie viele von diesen 21 Millionen haben ein Suchtproblem? Wir haben 2 Millionen Tabakabhängige. Wir haben etwa 1,5 Millionen Menschen, die sind von Benzodiazepinen abhängig. Das sind Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente, die eingesetzt werden zur Reduktion von Angst, zur Reduktion auch von
Beruhigungs- und Schlafmittel,
kann man sagen, ja. Und dann die dritte Gruppe, das sind 400.000 Menschen, das sind Alkoholabhängige. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir die Gruppe nehmen, und die ist besonders wichtig im höheren Alter, nämlich die Gruppe, die einen riskanten Alkoholkonsum hat, dann kommen noch mal 3 Millionen Personen dazu.
Was heißt das, riskanter Alkoholkonsum, in Abgrenzung auch zu anderen Formen des Alkoholkonsums?
Ja, da gibt es unterschiedliche Definitionen. Lange Zeit hat man eine Definition verwendet, wo man sagt, 20 Gramm reiner Alkohol bei Frauen, das entspricht ein Viertel Liter Wein beziehungsweise ein halber Liter Bier. Bei Männern ist man etwas großzügiger, da sind es 30 Gramm reiner Alkohol. Aber diese Kriterien, die sind sehr unterschiedlich. Inzwischen hat man sie auch in Deutschland reduziert. 12 Gramm bei den Frauen, 24 Gramm bei den Männern. Das heißt, auf dem Oktoberfest muss sich jemand, der eine Maß Bier trinkt, diese schon teilen, damit er diesen Konsum nicht überschreitet.
Ja, ich möchte noch mal den Bogen schlagen, und zwar Alter und Sucht. Das war ja auch die Frage zunächst mal auch an mich. Es ist ja so, dass wie Menschen altern, ist Lebensstilvarianten abhängig. Das heißt, wie der Lebensstil gewählt wird. Und dann gibt es noch Altersschicksal, das ist die zweite Komponente, das ist die genetische Komponente, die ist unveränderbar. Und die Aussage, wie die beiden zusammenspielen, ist die, dass eben nur ein Drittel sozusagen das genetisch Vorbestimmte ausmacht, wie ein Mensch altert. Und zwei Drittel ist Lebensstil. Und da kommt man dann die Sucht hinzu, wenn man das dazu nimmt, dann ist es so, dass dieser Lebensstil durch die Suchtmittel, also durch den Suchtmitteleinfluss, eine entscheidende Variable ist, wie Menschen altern, nämlich schneller krank werden und auch früher sterben müssen. Oder wenn man ihre Untersuchung, Herr Weyerer, nimmt, die kommen dann auch früher in die stationären Altenhilfe.
Aber ist es so, Frau Höfer, wie die Beobachtung sagt, dass diese Alterskohorte der Biertrinker aus dem Münchner Oktoberfest nun langsam sozusagen bei Ihnen ankommt, wo Sie einfach auch Pflege brauchen. Sind die Leute es gewohnt, jetzt schon mal einen Schoppen mehr zu trinken? Und lassen da auch nicht ab von ihrem Lebensstil?
Natürlich ist das gewachsen, ja. Wenn man dann die Biografie anguckt, kann man das durchaus unterstützen. Das wird ja auch nicht als Sucht gesehen. Das ist ja die Problematik an der ganzen Geschichte. Oder es wird verharmlost. Und ganz problematisch wird's oft, weil Sie vorhin die stationäre Altenhilfe angesprochen haben, wenn die Pflegebedürftigen dann tatsächlich in den stationären Bereich kommen, dass sie überhaupt nicht mehr ihr Alkohol oder was auch immer an Suchtmittel zu Hause immer vorhanden ist, nicht mehr kriegen und dann wirklich diese im Extremfall, dass sie wirklich ins Delir fallen oder epileptische Anfälle kriegen und.
Es ist ja immer schwer bei solchen Dingen, die im Grunde auch immer individuelle Biografien betreffen, mit einem breiten Pinsel zu malen, die Dinge allzu sehr zu vereinfachen. Aber wenn man es versucht, auf ein paar einfache Fragen zu reduzieren, dann wären das vielleicht die Fragen, ab wann braucht denn so ein Mensch, der jetzt dazu neigt, vielleicht auch mal die Kontrolle zu verlieren bei seinem Alkohol- oder Medikamentenkonsum, ab wann braucht er Information, wann braucht er handfesten Rat, eine richtige Intervention und wann braucht es eine formale Behandlung? Also solche Fragen müssen ja auch beantwortet werden, gerade bei Ihnen in der Praxis.
Also ich, von meinem Gefühl her, sobald etwas erkannt wird, dass da irgendeine Problematik besteht, sollte man beratend einwirken. Und wenn wir merken, es wird wirklich schwierig, muss auch gehandelt werden.
Die Dame, die Sie da zitiert haben, dieses Beispiel, sagen Sie direkt ins Gesicht, also hören Sie mal, ein Viertel sieht für mich anders aus. Also der Inhalt passt in 5 Viertel, den Sie da rumstehen haben.
Also so brutal sage ich das jetzt nicht, Herr Ihm, aber so in etwa schon. Also ich persönlich spreche den Betroffenen direkt an, ja.
Und die sagen dann, danke, dass Sie mich aufgeklärt haben?
Nein, keineswegs. Also, und das ist nämlich die Problematik. Ich versuche es auf diesem Weg wirklich auch, die Gefahren kurz aufzuweisen. Was passiert, wenn Sie Ihre Medikamente nicht nehmen? Ich versuche es dann halt wirklich auf diese Schiene. Und dann sehe ich schon die Reaktion. Ja. Also, Einsicht ist ganz, ganz spät hinten. Also, es ist dann, aber ich setze einen Prozess in Gang.
Beim riskanten Alkoholkonsum ist es ganz wichtig, erstmal aufzuklären. Ja. Es ist vielen nicht bekannt, vielen älteren Menschen nicht bekannt, dass die gleiche Menge Alkohol bei älteren Menschen gravierendere Auswirkungen hat als bei Jüngeren, dass die Folgen wesentlich massiver sind, die medizinischen Folgen zum Beispiel auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, aber auch auf psychische Erkrankungen wie Depressionen, Schlafstörungen, aber auch Sturzhäufigkeit ist wesentlich erhöht bei Personen mit riskantem Alkoholkonsum, ganz zu schweigen von den sozialen Folgen, die damit verbunden sind. Und diese Aufklärung, die bewirkt zum Beispiel schon, das haben Interventionsstudien in den Vereinigten Staaten gezeigt, dass es gelingt, Personen vom riskanten Alkoholkonsum zurückzubringen in den moderaten Konsum oder gelegentlich auch zur Abstinenz.
Ja, ist ganz wesentlich. Wie spreche ich es an? Das ist doch der springende Punkt. Ne? Mir fällt was auf, ich mache die Wahrnehmung und Pflegekräfte ist ja auch immer so, die nehmen sehr sensibel wahr. Wie ist der Umgang? Ja, lassen sich die Pflegemaßnahmen gut durchführen oder gibt es da Verweigerungsgründe? Gibt es eine Aktivität? Gibt es Stimmungsschwankungen, die nicht erklärbar sind? Ja, wie spreche ich das denn an, wenn mir etwas auffällt? Und da ist es ganz entscheidend, wer es anspricht, wie es angesprochen wird und vor allen Dingen auch, wo das verbindende Element ist. Schauen Sie, das ist so, wenn ich kein verbindendes Element schaffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die betroffene Person das ignoriert.
Was meinen Sie mit verbindendes Element?
Das wäre zum Beispiel ein Familienmitglied, ja, das einen emotionalen Kontakt schon hat zu der betroffenen Person. Die muss natürlich nicht gleich hergehen, dieses verbindende Element, das Thema konkret anzusprechen, sondern einfach mal darauf aufmerksam machen. Dann weiter vermitteln an die Suchtberatung und dann ein gemeinsames Gespräch suchen und die Problemsituation sondieren. Das ist ganz wichtig. Ansprechen, da ist was. Und dann auch klarlegen, nüchtern, so und so sieht's aus. Zumindest nichts zu bagatellisieren, das ist sehr wichtig. Aber auch nicht mit Vorwürfen kommen. Und auch vor allen Dingen auch nicht hergehen und reglementieren. Das ist oftmals auch der Fall, dass dann sozusagen der Alkohol vorenthalten wird. Und dann kommt es zum heimlichen Trinken. Da tue ich nichts verbessern. Das heißt also, ich muss es offen, ehrlich ansprechen, muss es kommunizieren und darauf hoffen, dass auch eine Einsicht kommt. Und das ist natürlich dann auch die Änderungsmotivation, wie wir das nennen, die dann kommt. Und die Änderungsmotivation, wenn die von den Betroffenen ausgedrückt wird, dann haben wir schon einen sehr wichtigen Schritt, wo wir unsere Angebote platzieren können.
Wir reden ja jetzt von Menschen, die gerade im Alter besonders gefährdet sind und irgendwo in eine Sucht hereinrutschen. Sie, Herr Weyre, haben das eben nochmal erklärt, dass eben auch der Stoffwechsel ein anderer ist im Alter und damit auch die Gefahren andere sind. Dazu kommen Phänomene wie Depression, Vereinsamung, Verlust des Selbstwertgefühls und. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir es nicht mit einer Person zu tun haben, die schon immer irgendwie getrunken hat und jetzt sich selbst verliert, sondern eine Person, die ein Schicksalsschlag erlebt hat, die aus irgendeinem Grunde aus der Bahn geworfen wurde, dann müsste doch im Grunde dieses Gespräch an dem Punkt anfangen, wo das Leben nicht mehr in der Balance war.
Das muss man differenzierter sehen. Und zwar, was haben wir denn für einen Menschen und welche Suchtproblematik steckt im Hintergrund? Der Suchtverlauf, ja, der ist sehr wichtig. Ist es ein Mensch, der schon immer Alkohol in moderater Form getrunken hat und der dann im Alkohol mehr trinkt aufgrund dieses Problems, dieser Krise? Oder ist es ein älterer Mensch, der im Alter erst anfängt, aufgrund dieser Problemsituation zu trinken? Das ist ein Unterschied. Das geht auch mit der Motivationsarbeit einher, wie man da ansetzen muss. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die haben früher mal getrunken. Die haben Jahrzehnte nichts, also waren sozusagen abstinent, haben nichts getrunken und fangen dann im Alter nochmal an, aufgrund eines Problems mit dem Alkohol. Diese drei Gruppen müssen unterschiedlich gesehen werden, wie dann dieses Bewilligungsschema da abläuft. Wann wird getrunken? Ist sozusagen ein Erleichterungstrinken dann? Und dann ist die Frage, wie greife ich es auf? Ne? Und Suchterkrankung ist individuell mit der Biografie verortet. Da kommen wir auch auf Ressourcen älterer Menschen zu sprechen. Wie haben die früher Krisen gelöst? Was ist da noch da an dieser Problemlösetechnik? Was können wir da verändern? Können wir da vielleicht Altes wieder aufleben lassen? Können wir verstärken? Vielleicht können wir auch Neues hinzugewinnen? Weil Krisen sind im Leben eigentlich immer da. Und Lösungsstrategien haben viele Menschen auch in früherer Zeit gehabt. Und im Alter bei diesem Problem, wenn man die Herausforderung des Alters nimmt, mit diesen Risikofaktoren, wie sie genannt wurden, dann müssen wir gucken, wie löst der Mensch aufgrund dessen die Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, diese Krisen auf.
Die ignorierte Sucht, Alkohol und Medikamente im Alter und im SWR2-Forum diskutieren der Soziologe und Gerontologe Frank Kotterer von der Caritas und der Demografie- und Altersforscher Professor Siegfried Weyre vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit sowie die Altenpflegerin Viktoria Höfer von der katholischen Sozialstation Neckarstadt. Alle kommen aus Mannheim und hier in Mannheim diskutieren wir auch in unserem SWR2-Forum. Ist es denn möglich, Menschen, die süchtig geworden sind, in einem höheren oder hohen Alter noch zu therapieren, ihnen eine Diagnose zu stellen, sie zur Krankheitseinsicht zu überreden und ihr Verhalten zu ändern. Es heißt doch immer, alte Bäume kann man nicht mehr verpflanzen.
Es gibt überhaupt keinen Grund hier zum therapeutischen Nihilismus. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wie alte Suchtkranke sehr erfolgreich behandelt werden können. Das gilt sowohl für Alkoholkranke, das gilt auch für Medikamentenabhängige. Die Erfolgsraten sind ähnlich hoch, wenn nicht sogar besser als bei jüngeren Suchtkranken. Es ist natürlich wichtig, zwei Gruppen hier zu unterscheiden. Die eine Gruppe, die Herr Kotterer schon angesprochen hat, das ist die Gruppe der chronischen Alkoholiker, die dann auch im höheren Alter weiter trinken. Das sind etwa 2/3 der älteren Alkoholkranken und die Alkoholkranken, die erst im höheren Alter, zum Beispiel nach Verlust eines Angehörigen oder nach der Berentung zu trinken, beginnen. Diese Unterscheidung ist auch wichtig, weil die Prognose der Therapie bei den Alkoholkranken mit spätem Beginn wesentlich günstiger ist als bei den chronischen Alkoholikern.
Frau Höfer, Sie haben eben gelächelt und dann mit dem Kopf geschüttelt. Da hätte ich was unheimlich Dummes gefragt. Aber ich habe einfach nur ein übliches Vorurteil angesprochen.
Genau. Und ich bin der Überzeugung, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Wir haben das auch schon wirklich in der Praxis oft erlebt. Also das funktioniert. Wenn der Kreislauf stimmt, also man spricht mit dem Betroffenen, man nimmt die Angehörigen ins Boot, den Hausarzt ins Boot. Also da kann man auch im hohen Alter alles bewirken. Ist ungefähr genauso, wenn Sie sagen, im Alter lernt man nichts mehr. Das ist einfach nicht wahr.
Mit Ihrer Eingabe, Herr Ihm, haben Sie natürlich das Herz eines Gerontologen getroffen. Ja?
Pardon? Man,
ja, natürlich. Ja. Da geht es ja um Alter. Ja? Und wenn man das Kriterium Alter nimmt, um daraus eine Therapierbarkeit oder Therapiefähigkeit abzuleiten, dann ist das ein Stück weit Altersdiskriminierung. Ja? Man kann das Alter nicht als Kategorie sehen, um Krankheiten zu behandeln, beziehungsweise um Therapievorschläge umzusetzen oder nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man muss immer auf die entsprechende Krankheitsentwicklung gucken, und dann Hilfe anbieten.
Aber Herr Weyrer sprach eben vom therapeutischen Nihilismus. Sie selber haben eingangs der Sendung gesagt, dass die Suchthilfe die Altenhilfe ignoriert habe und umgekehrt. Also in gewisser Weise kann man den Ball ja oder den Vorwurf zurückspielen.
Nee, wir lernen ja aus der Vergangenheit. Von daher gibt es auch da eine Entwicklung. Und die neuere Gerontologie geht eindeutig in die Richtung, dass sie sagt, Alter ist nicht nur defizitär und negativ. Wir können schöpfen aus dem Alter, wir können Potenziale entwickeln aus dem Alter. Es ist ja auch so, dass viele Dinge, die man früher Altersretardiertheit bezeichnet hat, dass man die heute auflöst. Das sind Dinge, die man heute sieht, wo man etwas entwickeln kann, wo man früher dachte, das ist abgeschlossen. Der Mann oder die Frau ist alt, es geht nicht mehr weiter. Und heute haben wir die Fähigkeit, das umzuwandeln und daraus sogar noch etwas zu verbessern und wieder auf ein Niveau zu kommen, wie es vorher mal war.
Könnte das Alter auch ein Vorteil sein? Also wenn man sagt, Mensch, denk doch mal an die Zeit, wie du vor 20, 30 Jahren gelebt hast. Möchtest du nicht wieder so irgendwie mit den Erfahrungen, mit der Lebensfreude rangehen? Ist das ein Argument oder?
Nein, ich denke, das sagen Ihnen die meisten, nee, zurück will ich auf keinen Fall mehr. Aber wenn ich doch spüre, dass der Weg, den ich da einschlage, dass es mir dadurch besser geht, warum soll ich das dann nicht umsetzen? Und das erkennen ältere Menschen meines Erachtens schneller als junge.
Herr Weyrer, können Sie uns noch mal eine Idee geben, warum das so lange gedauert hat, dieses Problem erst einmal zu diskutieren? Also im letzten Strategiepapier der Bundesdrogenbeauftragten wurde das Problem konkret angesprochen. Es gibt natürlich in der wissenschaftlichen Szene einiges an Arbeiten, aber in der breiten Öffentlichkeit, gerade bei der Arbeitsebene, bei den Altenhelfern, bei den Suchthelfern, da scheint es noch nicht so ganz angekommen zu sein. Also wo sind wir da bei der Diskussion und bei der Entwicklung, bei dem Problembewusstsein?
Ja, die Suchtforscher haben ja lange Zeit das Problem selbst ignoriert. Wenn ich daran denke, an die Suchtforschungsverbünde, die es in den 90er Jahren und 2005 etwa noch gab, da gab es kein einziges Projekt, was ältere Menschen einbezogen hätte. Ich denke, der entscheidende Durchbruch ist gekommen im Jahr 2006. Da gab es eine große Kampagne von der Deutschen Hauptstellung für Suchtfragen. Und zwar ist es damals gelungen, eine Brücke zu schlagen zwischen Suchtforschung, Gerontologie, Pflegewissenschaft. Im Weiteren ist dann eine Verstärkung erfolgt, etwa durch das Projekt, wie es in Baden-Württemberg durchgeführt wurde, wo ausdrücklich auch die Zusammenarbeit zwischen Suchtforschern und der Altenhilfe gesucht wird. Ähnliche Projekte gibt es vom Bundesgesundheitsministerium, wo das ebenfalls dieses Kriterium Kooperation, Altenforschung, Suchtforschung vorausgesetzt wird, damit überhaupt eine Finanzierung gewährt wurde.
Sind diese Projekte genügend vernetzt? Weiß der eine, was der andere tut?
Ja, es war schon zu Beginn meines Projektes so, dass es da regelmäßig Austausch gibt. Das nennt sich dann Projektträgertreffen und da werden dann die aktuellen Ergebnisse präsentiert, jeweils aus den Projekten. Die werden dann diskutiert und es findet dann auch eine Vernetzung statt innerhalb dieser Projektgeschichten. Ja.
Sie betreuen das Projekt Leia oder Leia, das ist also der Name der Prinzessin aus dem Film Krieg der Sterne, aber dahinter steht die Abkürzung Lebensqualität im Alter. Das ist eines von 11 Modellprojekten hier in Baden-Württemberg, die von der Stiftung Baden-Württemberg gefördert werden. Was genau machen Sie da?
Da geht es eigentlich darum, dass wir diese Zielgruppen, die wir haben, bei uns sind die Menschen ab 55, die haben wir im Blick und die sind ja eingeschränkt durch den Suchtmittelkonsum. Und da geht es einfach darum, eben diesen Suchtentwicklungen zu verändern, zu minimieren, in die Abstinenz zu führen und dadurch sozusagen Lebensqualität zurückzugewinnen. Das heißt im speziellen Fall Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, weil es zeigt sich oftmals auch, dass Menschen, die eine Suchtproblematik haben, eher zum Rückzug tendieren, in die Einsamkeit, in Isolation gehen, einfach deshalb, weil sie eingeschränkter sind, kognitiv, ja, als auch körperlich. Ja. Wir haben ja vorhin auch schon angesprochen, es geht um Sturzrisiko, das erhöht wird. Es geht aber auch um die Verluste, die Gedächtnisverluste, die Orientierungen, Orientierungsstörungen zur Zeit, zum Ort und so weiter. Alles das sind Dinge, die eigentlich hinderlich sind, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Und die sollen abgefangen werden durch unsere Suchthilfe, durch unser Suchthilfenetzwerk und dadurch die Menschen quasi wieder hinzuführen an einem positiven Leben innerhalb unserer Gesellschaft.
Aber dazu brauchen Sie Menschen wie Frau Höfer und Ihre Mitarbeiterin.
Genau. Frau Höfer ist ja an der Basis, an Ort und das liegt uns auch sehr am Herzen, dass Menschen, die direkt mit unserem Klientel, unserer Zielgruppe arbeiten, dass die uns Informationen geben. Darauf sind wir angewiesen. Da ist was auffällig. Wir wissen nicht genau, wie wir es ansprechen sollen, aber wir haben schon mal darauf aufmerksam gemacht, das Umfeld weiß Bescheid und dann kommen wir ins Spiel von der Suchtberatung, klinken uns dann da ein und stehen dann professionell zur Seite.
Konkret sind Sie schon beraten worden von Herrn Kotterer?
Ja, wir sind schon im Kontakt.
Ja, aber das klingt jetzt ein bisschen verhalten.
Ja, was uns doch fehlt, ist einfach eine Schulung von den Mitarbeitern, weil wir einfach wirklich nicht wissen, wie wir die Brücke schlagen. Wir erkennen das Problem und wie kriegen wir jetzt die Suchtberatung zu dem Patienten hin? Da fehlt uns einfach wie geht man da mit dem Betroffenen um? Wie verkauft man ihm die Suchtberatung? Da fehlt uns einfach noch das gewisse Know-how. Es fällt uns ja schon schwer, sage ich jetzt einfach so, wirklich das Problem auch anzusprechen. Also da sind wir jetzt schon mal auf einem guten Weg und die Angehörigen ins Boot zu nehmen und den Hausarzt. Aber wenn man dann kommt, ich würde Ihnen jetzt den Herr Kotterer von der Suchtberatung empfehlen, da sagen die meisten Stopp und hier nicht weiter.
Warum?
Weil das ist ja der erste Schritt eigentlich schon zur Therapie, die Sucht zu bekennen. Und so weit sind wir wiederum nicht.
Ich nehme an, dass Sie genauso wie auch Ihre Kolleginnen einen reichen Erfahrungsschatz haben, was den Umgang angeht. Sie kennen viele Charaktere, Sie kennen viele Probleme, Sie kennen viele Situationen. Und Sie haben natürlich neben Ihren Erfahrungen auch eine gewisse Herzensbildung, wie man damit umgeht. Ihr persönlicher Zugang, Ihr authentisches Zugehen auf die Betroffenen spielt natürlich dann auch im Umgang eine ganz gehörige Rolle. Kann dann so ein Akademiker, der jetzt eine Idee hat, wie man Suchtkranke zu therapieren hat oder wie man sie anzusprechen hat, kann der Ihnen da wirklich noch helfen und Ihnen Kompetenzen geben? Oder ist das eher ein Rad aus dem Elfenbeinturm? Ich provoziere ganz bewusst, um einfach mal dieses Problem zu skizzieren.
Sie provozieren sogar sehr gut, aber wir mit unserem Herzblut haben gern auch die sachliche Ebene an der ganzen Geschichte und die geben wir auch gerne ab.
da vielleicht etwas dazu sagen. Also ganz zu akademisch darf man an die Sache nicht dran gehen. Ja. Man braucht eine Theorie, das ist klar. Man braucht theoretische Konzepte. Wie ist das Alter überhaupt in der Theorie gefasst? Da gibt es mehrere. Da aus Amerika gibt es ja auch viele Studien darüber. Ja. Wie fassen wir das Alter theoretisch und wie bilden wir unsere Meinung zu einer Suchtentwicklung aufgrund dieser Person? Das ist immer einzelfallentscheidend. Und dann muss man auch sehen, es ist ein schambesetztes Thema. Wir haben eine große Grauzone und wir haben sehr viel Scham in diesem Bereich. Und wenn man das dann so anspricht, wie das die Frau Höfer eben gesagt hat, da kommt der Herr Kodara von der Suchtberatung, dann ist das zum Scheitern verurteilt. So funktioniert es nicht. Es muss ganz behutsam angesprochen werden, das muss einzelfallspezifisch gesehen werden. Und dann ist es ganz wichtig, dass auch Pflegekräfte wie die Frau Höfer dabei sind, die den Bewohner oder beziehungsweise auch diese pflegende Person kennen. Da werden Informationen im Vorfeld schon rübergebracht und dann tut man sich überlegen, wie geht man gemeinsam an die Sache dran. Es ist auch so, dass man das konzeptionell gut fassen muss, ein solches Vorgehen. Es ist nicht so, dass man einfach etwas tut, sondern das muss auch, da steckt auch einen Plan dahinter, eine gewisse Zielsetzung dahinter. Und wenn der Betroffene es natürlich ablehnt, da haben sie keine Chance. Wenn der kein Änderungsbewusstsein zeigt, dann haben sie wirklich keine Chance, etwas zu bewegen.
Welche Rolle spielt da der Hausarzt? Das ist ja häufig auch derjenige, der die Schlaf- und Beruhigungsmittel verschreibt. Also der Dealer.
Genau.
Der Smog, der zum Gärtner gemacht werden
soll. Ist eine ganz wichtige Institution, der Hausarzt. Oftmals ist es aber auch so, dass Hausärzte da kein gesteigertes Bewusstsein entwickeln, ob da jetzt eine Suchterkrankung dahinter steht. Es ist auch sehr, sehr schwer zu diagnostizieren, was ist jetzt normal altersbedingter Abbau und was wird durch eine Suchterkrankung verstärkt. Das heißt, ab wann wird es jetzt sozusagen auffällig, dass da eine Suchterkrankung hinten dran steckt, wenn die Person stürzt oder Verhaltensweisen zeigt, Aggressivität und so weiter. Das fällt immer dann auf, wenn es zu einem, sagen wir, überdimensionalen Anstieg von Stürzen kommt oder auch zu unerklärlichen Verhaltensweisen in Aggressivität ummünzt. Dann wird es auffällig und Hausärzte haben nur ein kleines Zeitfenster, die für einen Patienten das im Fluss zu sehen, obliegt eher der Person, die direkt vor Ort pflegt. Und dann ist es auch noch so, Entschuldigung, gerade noch ein Wort dazu, dass die Personen, die es betrifft, einfach diese Schambesetztheit, dass die oftmals auch gar nicht ehrlich sind. Ja? Die bauen sozusagen einen Filter auf und kaschieren das. Und beim Hausarzt sind die topfit und erzählen da alles, aber nicht über die Suchtproblematik. Und der Hausarzt kann das auch so gar nicht erkennen. Von daher ist die Offenheit auch nicht da, das Bewusstsein nicht da, wie wir es vorhin angesprochen haben, das offen zu kommunizieren, auch gegenüber dem Hausarzt.
Ja, wir wissen aus der Epidemiologie, dass Alkoholprobleme sehr häufig nicht von Hausärzten erkannt werden und sie werden besonders häufig nicht erkannt bei älteren Menschen, weil es eben viele Probleme gibt, die mit Alkoholmissbrauch in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel körperlicher Abbau, wie zum Beispiel kognitive Einschränkungen, wie zum Beispiel Depressivität, Schlafstörungen. Die werden sehr häufig nicht in Verbindung gebracht mit einem Alkoholmissbrauch, sondern als in Anführungszeichen im Kontext eines normalen Alterns gesehen. Und ich denke, da ist sehr viel Aufklärungsarbeit nötig. Ich denke, in der Hausarztpraxis wäre es zum Beispiel schon hilfreich, mit Hilfe von einfachen Screening-Verfahren nach Konsumgewohnheiten zu fragen. Das kann man sehr gut einbetten in Fragen zur Ernährung. Man könnte entsprechende Informationen gewinnen und dann weitere Schritte in Angriff nehmen. Zunächst mal in Form einer Aufklärung. Und wenn es gravierendere Probleme gibt, dann in Zusammenarbeit mit der ambulanten oder stationären Suchttherapie.
Wie viel Zeit braucht man eigentlich, wenn man jemanden trifft, der ein Medikamenten- oder Alkoholproblem hat? Je schwerer die Sucht, desto mehr Zeit und mehr Aufwand brauchen Sie wahrscheinlich.
Ja.
Und wie viel ist das dann?
Wenn man bei einem normal zu Pflegenden, braucht man ungefähr bei einem Suchtkranken fast ein Drittel länger. Einfach jetzt ein Zeitmodul zu nennen. Und es nimmt zu. Es nimmt zu. Weil derjenige lehnt erst ab. Man muss mit ihm wirklich behutsam umgehen. Man redet. Aggressionen sind wesentlich verstärkt. Und. Und von Medikamentenmissbrauch bis hin, dass wir wirklich hergehen und die Medikamente zählen. Also das hatten wir auch schon. Und da habe ich wirklich einmal in einem ganz extremen Fall habe ich eine Stunde gebraucht, um für eine Woche die Medikamente zu richten für den Betroffenen, weil ich mit Erlaubnis natürlich der Betroffenen wirklich aus jedem Schrank Medikamente rausgeholt habe. Also das sind einfach Dinge, die können Sie überhaupt nicht fassen.
Wir sind jetzt noch in einer relativ kommoden Situation, wenn man sich anguckt, wie viele erwerbstätige Menschen wir haben und vergleichsweise doch wie wenig Rentner. Das wird sich aber in den nächsten Jahren, Jahrzehnten gewaltig ändern. Und wie bewältigen wir dann solche Probleme, Herr Weyerer?
Ich denke, es ist natürlich erstmal wichtig, bei der Sucht generell früh anzufangen. Präventionsmaßnahmen müssen früh beginnen. Aber es gibt natürlich einen Sonderbereich im höheren Alter, wie wir gehört haben, wo die Problematik erst beginnt. Und da ist es natürlich erforderlich, auch spezielle Therapieprogramme zu entwickeln. Es gibt zum Beispiel so ein spezielles Therapieprogramm. Sie haben auch gefragt, wie lange dauert so etwas. Das sind zum Beispiel 12 Therapiesitzungen. Das ist ein verhaltenstherapeutisch orientiertes Programm, was an den Rheinischen Kliniken in Essen entwickelt wurde. Das beginnt zunächst mit Veränderungsmotivation. Das wird dann fortgesetzt, wie gehe ich in kritischen Situationen um? Wie verhalte ich mich, wenn auf einem Fest mir Alkohol angeboten wird? Und dann natürlich, wie verhalte ich mich in Krisensituationen, dass ich dann eine Vertrauensperson habe, mit der ich sprechen kann, wenn zum Beispiel wieder ein Rückfall in den Alkoholkonsum droht. Aber dann, das ist das Besondere an diesem Programm, gibt's eine Reihe von Modulen, die speziell sind für Ältere. Und zwar werden da andere Problembereiche mit einbezogen, wie zum Beispiel die Depression, wie zum Beispiel Schmerz, wie zum Beispiel Schlafstörungen. Wir wissen, dass sehr viele ältere Menschen in einer depressiven Phase beginnen zu trinken. Wir wissen, dass zur Bekämpfung von Schmerzen oft Alkohol, aber auch Medikamente eingesetzt werden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Module mit einzubeziehen. Und mir hat ein Suchttherapeut, der seit vielen Jahren mit älteren Menschen arbeitet, gesagt, ganz wichtig ist, im Gegensatz zu den jüngeren Menschen, bei älteren Menschen nicht konfrontativ zu arbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt auf die Lebensleistung. Sie hatten es auch vorhin schon angesprochen. Wie sieht die Biografie auf? Worauf kann ich stolz sein in meinem Leben? Wo gibt's da Anknüpfungspunkte? Und ich denke, solche Ansätze können dann auch sehr erfolgreich sein.
Aber haben wir dafür die Zeit und haben wir dafür, sagen wir, in 10, in 20 Jahren überhaupt die Infrastruktur? Denn wir machen uns ja jetzt schon Gedanken, wie diese Gesellschaft das sogenannte demografische Problem bewältigen soll. Und da reden wir im Grunde von Routinefragen. Und dazu kommen dann halt noch diese ganz besonderen, die medizinischen und therapeutischen Aspekte. Also geht da eine Schere auseinander, die wir nicht mehr schließen können?
Der demografische Wandel, der passiert ja nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt. Aber man muss anfangen, das System auszubauen. Schritt für Schritt, so wie das jetzt passiert hier in Mannheim zwischen den Suchtexperten und der Altenhilfe, Schritt für Schritt anzufangen und nicht nur jetzt Leuchttürme zu schaffen, sondern auch kleine Straßenlaternen, die dann gut erreichbar sind für den Großteil der Bevölkerung.
Ich muss vielleicht noch ergänzen, wir müssen auch drauf schauen, dass wir die jetzigen Alten mit den Alten, die nachkommen, nicht vergleichen dürfen. Da sind ganz andere Vorstellungen da, ganz andere Lebensstilentwicklungen da. Heute treffen Sie viele Ruheständler auch in den Fitnessstudios. Die Generation, die jetzt alt ist, die sitzt da, die war nie in Fitnessstudios, die haben ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein. Von daher machen wir jetzt vielleicht den Fehler, dass wir unseren gegenwärtigen Status quo nehmen und den prognostizieren auf die Zukunft. Das wird sich auch verändern. Das Gesundheitsbewusstsein verändert sich und da geht natürlich auch eine entsprechende Entwicklung einher, wenn man den Blick auf die Sucht wirft.
Herr Kotterer, Sie hatten eben gesagt, das sei ein Schamthema für die Betroffenen. Es ist ja in gewisser Weise, und das liest man auch, ein Tabuthema für die Öffentlichkeit. Würde es denn Ihrer Einschätzung nach helfen oder was würde helfen, um aus dem Tabuthema ein anerkanntes Thema zu machen, über das diskutiert wird, über das sich breite Kreise der Bevölkerung auch Sorgen machen?
Ich würde mir wünschen, dass dieses Thema noch wesentlich mehr in die Öffentlichkeit kommt. Wenn man auch die Jugend jetzt schon informiert und da gibt's ja auch Präventionen, dann haben wir das schon aufgebaut.
Herr Kotterer.
Prävention, Prävention, Prävention. Das ist auch die zentrale These eigentlich in dem Projekt, wie sie jetzt läuft. Wir haben da drei Säulen in diesem Projekt, aber die stärkste oder die wichtigste Säule ist die Prävention. Über die Präventionsschiene versuchen wir, Änderungen im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu erzeugen. Wir machen Infoveranstaltungen, Thema Sucht im Alter, die auch sehr gut angenommen werden. Ganz wichtig auch, die einzelnen Bereiche abzuklopfen. Ich habe eine Umfrage gemacht, da war es mir wichtig, die Schnittstellen unserer Gesellschaft anzusprechen. Das heißt, wo kommt der alte Mensch an? Und nämlich auch, da ist da genauso der KUD dabei, der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt, wenn ältere, suchtkranke Menschen teilweise bewusstlos aufgegriffen werden. Da ist die Polizei gefragt, da sind die Hausärzte gefragt, da ist das Bürgerbüro mit dabei. Da sind genauso die Altenpflegeschulen dabei, da setzen wir etwas früher an. Die stationäre und die ambulante Altenhilfe ist mit dabei. Also alles, was irgendeiner Form mit älteren Menschen zu tun hat. Und da habe ich eine Umfrage gestartet, die Befragung ist abgeschlossen. Was mich etwas erschreckt hat, war die Beteiligung der Hausärzte. Da haben wir sehr viel investiert, aber es kamen sehr, sehr wenig Befragungsbögen zurück. Aber es hat mich, ehrlich gesagt, sehr verwundert, dass das Problem bei den Hausärzten so nicht gesehen wird.
Was sagt die wissenschaftliche Beobachtung, Herr Weierer? Vernetzung und Prävention und Aufklärung, ist da bei solchen Maßnahmen dann auch ein Erfolg feststellbar?
Ja, da gibt es erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern. Ich weiß zum Beispiel aus Studien in den USA, die durchgeführt wurden, dass die bloße Aufklärung durch den Hausarzt schon erreicht hat, dass ein riskanter Alkoholkonsum in einen moderaten verwandelt wurde. Ich würde mir wünschen, dass diese Schlüsselpersonen, wie in der Altenpflege, in der ambulanten Altenpflege sind es oft die einzigen Personen, die Kontakt haben zu alleinstehenden Leuten und die das Umfeld kennen. Ihre Aufgabe ist jetzt nicht primär Suchtberatung, sondern ihre Aufgabe ist eher im medizinischen Bereich zu sehen. Aber es ist ganz wichtig, hier die Kooperation zu schaffen zur ambulanten stationären Suchttherapie. Bei den Hausärzten würde ich mir wünschen, dass solche Screening-Verfahren eingesetzt werden. Und das Gleiche würde ich mir wünschen in den Krankenhäusern. Das sind günstige Möglichkeiten, um im Vorfeld solche Probleme transparent zu machen. Und es ist im Übrigen auch wichtig, weil zum Beispiel der gleichzeitige Konsum von Alkohol und von Medikamenten, etwa Benzodiazepinen, sehr gefährlich sein kann für den älteren Menschen.
Nicht jeder Alkoholkonsum, nicht jede Tablette führt in einer Abhängigkeit, ein Viertel Rotwein, das Bier zum Skat oder der Digestiv nach einem guten Essen. Oder vielleicht, wenn man nicht schlafen kann, auch mal eine Schlaftablette. Das ist ja auch ein Stück Lebensqualität. Also wie geht's nun weiter? Müssen die alten Einrichtungen, die alten Pfleger liberaler werden oder etwas strenger, Frau Höfer?
Das ist jetzt eine Frage. Liberaler oder strenger? Nein, aufmerksam. Die müssen einfach aufmerksam sein, um auch diesen Spagat zu erkennen. Ist es wirklich nur ein Viertel Rotwein oder ist es in diese Risikogruppe abdriftend?
Herr Kotterer, liberaler oder strenger?
Weder noch, die goldene Mitte. Es geht nicht darum, dass wir Lebensqualität beschneiden wollen. Wir wollen Lebensqualität fördern, wir wollen das stabilisieren, wir wollen sie ausbauen. Und da gehört das Viertel Wein natürlich auch dazu. Wenn das in Maßen genossen wird, wie das der Herr Weierer schon gesagt hat, gibt es ja Richtwerte von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Da kann man sich orientieren. Dann schadet natürlich auch die Substanz nichts. Nur die Übergänge, und das muss man sehen, die sind fließend. Und dann die altersspezifischen Grundlagen sind damit einzubeziehen. Das heißt, der alternde Mensch mit seiner Veränderung, körperliche Veränderung, psychische, physische Veränderung, da wirkt das anders. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein sorgsamer Umgang in Zukunft stattfindet und dass wir das in der Öffentlichkeit auch so ins Bewusstsein bekommen.
Herr Weierer, an Sie die gleiche Frage, welches Klima brauchen wir da zukünftig?
Wir brauchen ein Klima als Wissenschaftler, ein Klima der Aufklärung. Es ist ganz wichtig zu sagen, wo sind auch die Vorteile von einem moderaten Alkoholkonsum, dass ein solcher Alkoholkonsum auch die Folge hat, die Lebenserwartung zu erhöhen. Und dass es beim Alkohol so ist, die Dosis macht das Gift, dass nämlich eine höhere Dosis dann ganz fatale Folgen hat.
Die ignorierte Sucht, Alkohol und Medikamente im Alter und darüber diskutierten im SWR2-Forum der Demografie- und Altersforscher Professor Siegfried Weierer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, der Soziologe und Gerontologe Frank Kotterer von der Caritas und aus Mannheim die Altenpflegerin Viktoria Höfer von der katholischen Sozialstation Neckarstadt. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihn.